Ja, schön, dass ihr alle da seid. So unfassbar viele heute Morgen. Herzlich willkommen. Es wurden Begleitbibelstellen zur Predigt verteilt. Da könnt ihr gerne mitlesen, wenn ihr möchtet. Ja, und ich bete einfach mal. Lieber Jesus, danke, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen. Und Jesus, wir sind gekommen, weil wir von dir lernen möchten. Wir wollen mehr von dir und wir möchten dich immer mehr kennenlernen und wir wollen immer mehr in dein Ebenbild verwandelt werden. Und ich bitte dich, dass du uns heute dich noch mehr zeigst, Jesus, dass wir dich noch mehr erkennen und begreifen dürfen und dass du diese Zeit hier nutzt, um in unsere Herzen zu sprechen. Und ich bitte dich, dass du dein Wort segnest, dass du hilfst in der Verkündigung und ja, danke, dass wir auf dich schauen dürfen und dass wir Großes von dir erwarten dürfen. Bitte segne uns zusammen. Amen. Ich brauche meine Brille. Also, kann man mich so auch noch hören? Nee. So, als würde ich da gleich reinbeißen. Ja, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich empfinde so die momentane Zeit, in der wir gerade leben, oft sehr bedrückend und schwer. Und also emotional, aber zum Teil auch geistlich. Und der Teufel will uns einschüchtern und will uns Angst machen. Und er tritt am Ende der Zeitalter immer machtvoller auf. Und wir haben ja gerade so einen Jüngerschaftskurs in unserer Gemeinde. Und die Bibelstelle, die so über diesem ganzen Kurs steht, ist 2. Korinther 4, Vers 8. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Und die Bedrängnis nimmt zu und wir sind aufgerufen, geistlich zu kämpfen. Wir sind berufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und das steht in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und ich habe so gedacht, wenn man sich taufen lässt, ist das zum Beispiel ein Bekenntnis zu Jesus vor vielen Zeugen, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich habe mich, also vor meiner Bekehrung, also ich war so sehr auf der Suche nach Sinn in meinem Leben und ich habe alles Mögliche ausprobiert, weil ich echt wissen wollte, wozu lebe ich eigentlich. Und ich habe mich auch mit Esoterik befasst. Also ich habe gependelt, ich habe Tarotkarten gelegt, ich war bei einer Wahrsagerin, habe mich mit Astrologie befasst. Und ja, ich habe mich dann für Jesus entschieden und Jesus hat mich auch aus diesem Ganzen rausgeholt. Aber nach meiner Taufe, also ja, da hat der Teufel sich nochmal richtig machtvoll gezeigt. Also ich habe mit einer Freundin zusammengelebt, die nicht gläubig war, damals in der Lilienstraße in der Nordstadt. Wir haben zusammen studiert und es war so ein Haus, da haben viele Studenten gewohnt. Und ich bin den einen Abend nach Hause gekommen, war allein zu Hause und plötzlich fing in meinem Zimmer der Kleiderschrank richtig da an zu wackeln, also richtig heftig und da war so ein Rumsen drin. Oh, ich habe echt gedacht, oh, da ist jemand drin, ich habe so eine Angst gekriegt. Ich habe dann da gebetet und bin dann schnell zu unserem Nachbarn gerannt und habe gesagt, oh, komm bitte schnell rüber, da ist jemand in meinem Kleiderschrank. Und er ist dann mit mir rübergegangen. Wir haben den Kleiderschrank durchsucht, da war keiner drin, der Schrank hat auch nicht mehr gewackelt. Naja, und der hat mich dann so angeguckt, als hätte ich eine Vollmacke. So habe ich mich auch gefühlt irgendwie. Naja, er ist dann wieder gegangen und als ich wieder alleine war, da fing dieser Schrank wieder an zu wackeln. Mit so einem heftigen Rumsen. Boah, und da habe ich gewusst, mit wem ich es da zu tun habe. Und wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. In Epheser 6, Vers 12 steht, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Und ich habe dann dem Teufel geboten, also ich habe gesagt, boah, Teufel, du hast kein Anrecht mehr an mich. Bitte geh an den Ort, den Jesus für dich bestimmt hat, und im Namen Jesu gebete ich dir zu weichen. Und der Schrank hat dann aufgehört zu wackeln. Es war dann gut. Und am nächsten Tag, als ich wieder allein in der Wohnung war, fing dieser Schrank wieder an zu wackeln. Und ich habe wieder so eine Angst gekriegt. Ne? Also das war so unheimlich. Ich habe dann wieder geboten und der Schrank war wieder still. Und dann ein paar Tage später, da bin ich abends nach Hause gekommen und war irgendwie völlig müde. Also ich wollte nur noch schlafen. Ich habe mich im Bad fertig gemacht, habe meinen Schlafanzug angezogen. Und dann fing der Schrank wieder an zu wackeln. Und ich war so genervt irgendwie. Ich habe gedacht, ich will nur schlafen. Und ich habe dann gesagt, oh Teufel, ey, jetzt lass mich in Ruhe. Und ich habe mich hingelegt und ich bin auch echt sofort eingeschlafen. Und dieser Schrank hat nie wieder gewackelt, weil der Teufel nicht mehr ans Ziel gekommen ist. Der konnte mir keine Angst mehr machen. Und in Jakobus 4, Vers 7 steht, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und das ist ein geistliches Prinzip. Wenn der Teufel sein Ziel mit uns nicht mehr erreicht, dann geht er. Und wenn wir uns von ganzem Herzen für ein Leben mit Jesus entscheiden, wenn wir von ganzem Herzen Jesus nachfolgen wollen, dann wird der Teufel uns immer wieder angreifen. Der Teufel hasst Gottes Kinder. Aber Jesus ist der Sieger. Er hat den Teufel am Kreuz besiegt und hat ihm Grenzen gesetzt. Und dieser Sieger, der lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. Und das steht in 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Und es ist gut, vorbereitet zu sein für den Kampf. Und jeder Soldat, der muss doch eine intensive Zeit der Vorbereitung durchlaufen, bevor er überhaupt in den Kampf ziehen kann. Und der Teufel schleicht umher wie ein brüllender Löwe und sucht den, den er verschlingen kann. Der Teufel kennt unsere Schwachstellen ganz genau. Der weiß, wo er uns verführen kann, und dort wird er ansetzen. Kein Sportler geht in den Wettkampf, ohne vorher trainiert zu haben. Das wäre doch auch dumm. Und wir schauen uns jetzt mal Königin Esther an im Alten Testament, die auch einen Glaubenskampf kämpfen musste und sich darauf vorbereitet hat. Und weil wir hier mal nicht so viel Zeit haben, erzähle ich kurz ihre Geschichte, bevor wir dann ein bisschen auch was nachlesen. Also Esther oder auch Hadassah war ein gläubiges Mädchen im heiratsfähigen Alter. Sie ist bei ihrem Onkel Mordechai aufgewachsen und beide waren Juden. Und König Ahasveros oder Xerxes war der König von Persien. Und damals war er der mächtigste Herrscher der damaligen Zeit. Und das war ungefähr so 450 vor Christus. Und dieser Mann regierte über 127 Länder. Also der hatte so ein Imperium. Und er war unberechenbar und brutal. Beispielsweise durfte niemand ungerufen zu ihm kommen. Darauf stand die Todesstrafe. Es sei denn, der König hob sein goldenes Zepter und zeigte damit auf die betreffende Person. Und König Ahasveros, der war schon mal verheiratet mit Königin Vasti. Und die hatte er abgesetzt, weil sie einen seiner Befehle nicht ausführen wollte. Und es wurden dann sämtliche schönen Jungfrauen im Ganzen, also aus allen Ländern zusammengebracht. Und darunter war auch Esther, die dann zur neuen Königin auserwählt wurde. Und Esthers Onkel Mordechai war ein Beamter am königlichen Hof, der sich Haman, einen höheren Offizier, zum Feind machte. Und darauf plante Haman einen Holocaust. Er wollte das ganze jüdische Volk ausrotten. Und hier sehen wir wieder einen Versuch des Teufels, das Volk des Messias auszurotten. Und über einen Boten bittet Mordechai, Esther vor dem König für ihr Volk einzutreten und für ihr Volk den König um Gnade anzuflehen. Esther willigt zuerst nicht ein, sondern gibt zu bedenken, wie gefährlich es ist, ungerufen vor den König zu treten. Vielleicht hatte sie sogar Angst vor diesem Auftrag. Und das lesen wir jetzt mal in Esther, Kapitel 4, die Verse 11 bis 16. Da sagt Esther: Es wissen alle Großen des Königs und das Volk in den Provinzen des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter ihm entgegen, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, zum König hineinzukommen. Und als Esthers Worte Mordechai gesagt wurden, ließ Mordechai Esther antworten: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Hier sagt Mordechai: Wenn du deine Hände in den Schoß legst, schweigst und nichts tust, während das Böse die Oberhand gewinnt, wirst du genauso mit allen anderen Juden leiden, wenn die Verfolgung kommt. Durch Schweigen und Nichtstun wird man nichts bewirken. Mordechai macht Esther deutlich, dass sie aufgrund ihrer königlichen Würde eine Privilegierte ist und dass ihre Vorrechte Verantwortung mit sich bringen. Ich lese noch die Verse 15 und 16. Esther ließ Mordechai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Und Esther erinnert an Jesus in ihrer Bereitschaft, für ihr Volk einzutreten und ihr Leben für ihr Volk zu opfern. Wir sehen hier eine mutige Königin, die zuerst Angst bekam im Blick auf die mögliche Reaktion des Königs. Doch dann entschied sie sich mutig, den Kampf des Glaubens zu kämpfen, mit Unterstützung von Geschwistern. Sie bittet andere, für sie zu beten und mit ihr zu fasten. Und auch Paulus hat seine Geschwister gebeten, ihn im Kampf zu unterstützen. Das steht zum Beispiel in Römer 15, Vers 30. Geschwister, wir sind durch die Liebe, die der Heilige Geist wirkt, miteinander verbunden. Deshalb bitte ich euch im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu helfen, indem ihr in euren Gebeten vor Gott für mich einsteht. Und wir sollen doch die Last des anderen mittragen. Und wir sehen in Esther eine mutige, tapfere, besonnene und weise Frau, die ihren guten Kampf des Glaubens gekämpft hat und die diesen Kampf mit Beten und Fasten vorbereitet hat. Und Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir brauchen eine Vorbereitung, wenn unser Glaube in Zeiten des Kampfes bestehen soll. Und dazu gehört das Fasten immer wieder und auch feste Gebetszeiten. Und das Fasten sehen wir immer wieder in der Bibel. Es drückt die absolute Hingabe an Gott aus. Auch Jesus und die ersten Christen haben gefastet. Und beim Fasten verzichten wir auf das, was uns sensibel macht für Jesus. Also man kann auf Nahrung verzichten, auf Fernsehen, auf soziale Medien. Also einfach, damit wir empfänglicher sind für das, was Jesus uns sagen möchte. Und in Matthäus 17, da lesen wir, dass die Jünger einen besessenen Jungen zu Jesus brachten, weil sie selbst den Dämon nicht austreiben konnten. Und ich lese mal in Matthäus 17, 18 bis 21. Und Jesus befahl dem Dämon, und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen: Hebe dich weg, von hier, dorthin, und er würde sich hinwegheben, und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fällt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Und ich habe ein Zitat gefunden von Arthur Wallace. Da sagt er, Fasten ist wichtig, aber nicht eines der wichtigsten Dogmen der Bibel. Und auch nicht ein Grundstein des Glaubens oder ein Allheilmittel aller geistlichen Probleme. Und dennoch wird das aus reinem Herzen und aufrichtigen Motiven praktizierte Fasten einen Schlüssel in die Hand legen, der verschlossene Türen öffnet, wo andere Schlüssel versagt haben. Es ist eine geistliche Übung, eine Fensteröffnung zu einem neuen Horizont in der unsichtbaren Welt. Eine geistliche Waffe göttlicher Vorsehung, die mächtig ist, Befestigung zu zerstören. Also Fasten unterstützt das alles nochmal. Und das regelmäßige Gebet festigt unseren Glauben. Und das regelmäßige Lesen in der Bibel festigt uns in der Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wir können leichter die Lügen und Schlichen des Teufels entlarven, wenn wir uns in der Bibel gut auskennen. Und durch Esthers guten Kampf des Glaubens hat Gott König Ahasveros gnädig gestimmt und dem jüdischen Volk die Möglichkeit der Selbstverteidigung und somit den Sieg gegeben. Und noch heute feiern die Juden auf der ganzen Welt jährlich das Purimfest zur Erinnerung daran, wie Esther Gottes Volk half. Und ich möchte jetzt auf zwei Aspekte ein bisschen näher eingehen. Einmal, Esther war nicht bereit zu kämpfen. Und der zweite Punkt ist, Esther war aufgrund ihrer Königswürde berufen zu kämpfen. Also, Esther hatte zuerst Angst. Und das ist ja eigentlich eine ganz natürliche Reaktion. Zuerst war sie nicht bereit zu kämpfen. Und vielleicht kennst du das auch. Du bist niedergedrückt, vielleicht voller Angst und so schlimm, dass du keine Kraft hast zu kämpfen. Du bist schwermütig oder depressiv, dass es schon einen Kampf vor dem eigentlichen Kampf gibt. Man muss sich schon überwinden, überhaupt die Bibel zu lesen. Man muss sich überwinden, überhaupt erstmal beten zu können. Überhaupt aufstehen zu können. Und ich kenne das, also eigentlich so, weiß ich nicht, das war schon immer irgendwie, dass ich manchmal so eine Schwere über mein Herz oder meine Seele gezogen hat und sich Einsamkeit immer breit gemacht hat, obwohl ich mitten unter Menschen war. Also ich habe das manchmal, aber Gott ist ja ein Gott, der uns sieht und der uns auch hilft. Und ich kann echt sagen, dass das sehr viel besser geworden ist, seitdem ich gläubig bin. Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren gläubig, es ist nicht weg, aber es ist lange nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Und Jesus heilt ja auch durch sein Wort und hat uns seine Hilfe zugesagt. Und nicht meine Seele hat das Sagen in meinem Leben, sondern der Heilige Geist. Und doch war ich also gerade in der Vorbereitung dieser Predigt, ich war so hammerhart angefochten. Und es waren einfach Dinge geschehen, die ich als viel schlimmer empfunden habe, als sie in Wirklichkeit waren. Und ich bin sehr emotional und sehr sensibel und etwas, ja, was von anderen gar nicht als schlimm empfunden wird, kann mich voll umhauen. Also, und ich war voller Angst und traurig und konnte nur noch heulen. Und ich habe mich auch so unwürdig gefühlt, über dieses Thema zu sprechen. Ja, und was will der Teufel? Er will uns niederdrücken und entmutigen. Und was will Jesus? Er will uns erquicken und aufrichten. Und er sagt sogar, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das habe ich getan. Ich bin zu Jesus gegangen und habe einfach nur gebetet, Jesus, hilf. Und manchmal denke ich auch, man muss ihm ja auch nicht sagen, wie er helfen soll. Er weiß es doch viel besser. Also es reicht aus, wenn wir wirklich nur sagen, Jesus, hilf. Und mein Mann hat mit mir gebetet, Geschwister haben für mich gebetet und ich bin sehr dankbar dafür. Also ich habe nicht alleine gekämpft, sondern ich hatte Unterstützung. Und Jesus fordert uns alle auf, keine Angst zu haben. Gott ist größer als das Universum. Er sorgt sich um jede einzelne von uns, die ihm vertraut. Er sieht unsere Ängste und fordert uns mitfühlend auf, unseren Blick immer wieder auf ihn zu richten und Großes von ihm zu erwarten. Wir dürfen uns vertrauensvoll an Jesus wenden, ihm unser Leid klagen. Wir dürfen einfach zu seinen Füßen sitzen und weinen. Er möchte uns trösten, stärken und zum Weitergehen befähigen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir unseren Blick weg von unserer Angst auf Gott und seine Größe richten, dann nimmt Gott den Raum ein. Und darin zeigt sich auch unsere Demut, wenn wir Jesus unsere Ängste bekennen und Hilfe von ihm erwarten. Und seine Liebe vertreibt die Angst und macht uns frei. Und wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und Jesus hat mich an eine Geschichte in der Bibel erinnert. Ich erzähle sie auch nur kurz. Ihr könnt sie nachlesen in Lukas 7, 22 bis 25. Da sind die Jünger mit Jesus auf dem See und alle sind zusammen in einem Boot. Jesus schläft ein und dann kommt ein ganz heftiger Sturm. Richtig schlimm. Also dieses Boot wird hin und her geschmissen, Wasser läuft schon ins Boot und die Jünger kriegen Panik, die kriegen so eine Angst. Und sie gehen zu Jesus und wecken ihn und sagen, Jesus, wir kommen um, es läuft schon Wasser ins Boot, hilf uns, wir haben Angst. So, und Jesus steht dann auf, stillt den Sturm und dann fragt er die Jünger etwas. Und das hat auch sehr zu mir gesprochen. Jesus fragte, wo ist denn euer Glaube? Jesus war gemeinsam mit seinen Jüngern im Boot. Und kann man mit Jesus untergehen? Nein, niemals. Man kann mit Jesus nicht untergehen. Jesus geht nicht unter. Und wenn wir mit Jesus im Boot sind, dann kann man nicht untergehen. Das geht nicht. Und vielleicht fragt Jesus dich auch heute Morgen, wo ist denn dein Glaube? Wo ist denn dein Vertrauen in mich? Und Glauben ist Vertrauen, der in Aktion gebracht werden muss, damit er praktiziert werden kann. Es ist eine Aktivität. Die Jünger im Boot, die haben sich von der Situation beherrschen lassen. Der Sturm war so heftig. Die Wellen waren so hoch. Das Wasser ins Boot lief. Es sah danach aus, dass sie untergehen würden. Die Jünger waren voller Angst. Sie haben sich nicht mehr sicher gefühlt und gar nicht daran gedacht, ihren Glauben einzuschalten. Knips, eigentlich ganz einfach, aber nicht mal das haben sie geschafft. Und ohne Glauben kann man den guten Kampf des Glaubens nicht kämpfen und schon gar nicht gewinnen. Die Jünger hatten kein Vertrauen in unseren allmächtigen Gott, deshalb gerieten sie in Panik. Hier regiert die Angst. Der aktive Glauben dagegen lässt sich nicht von den Umständen beeinflussen oder bestimmen. Und rufe dir in Erinnerung, woran du glaubst und was du von Jesus weißt. Und ich bin überzeugt davon, dass ihr alle schon Wunder mit Jesus erlebt habt und dass er sich auch schon in seiner Größe offenbart hat. Sei dir gewiss, dass Jesus dich auf jeden Fall liebt und immer für dich sorgen wird. Vertraue Jesus, dass er immer bei dir ist und vertraue den Zusagen in der Bibel. Das ist die Wahrheit, sie stimmen und sie gelten dir ganz persönlich. Du kannst die Umstände sehen und trotzdem sagen, ich habe einen Gott, der größer ist, der mir helfen wird, der mich niemals im Stich lässt und Herr über allem ist. Und das ist Glaube, der immer wieder geprüft werden wird. Im Psalm 27, Vers 1 steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn du deinen Glauben angewandt hast und Jesus vertraust, dass er eingreifen und helfen wird, dann wirst du auch durchhalten. Der Teufel wird angreifen, das Boot wird sich scheinbar mit Wasser füllen, aber du kannst mit Esther sagen, das macht nichts, komme ich um? So komme ich um. Ich bin mir dessen sicher und vertraue darauf, dass Jesus mir helfen wird. Auch wenn ich nicht verstehe, was hier geschieht. Wir müssen Gott nicht verstehen. Wir sollen ihm vertrauen. Und obwohl die Jünger im Boot nur einen winzig kleinen, unvollkommenen Glauben hatten, haben sie das einzig Richtige getan. Sie sind zu Jesus gegangen. Und Jesus fordert uns auf in Matthäus 11, 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn wir zu ihm beten, wenn wir in der Bibel lesen, in seinem Wort, dann kommen wir zu Jesus, weil Jesus ja das Wort ist, steht in Johannes 1, Vers 1. Er will uns helfen, die Lasten zu tragen. Und Jesus möchte doch, dass wir ihm frei und froh nachfolgen. Und der zweite Aspekt, auf den ich noch eingehen möchte: Esther war aufgrund ihrer Königswürde berufen zu kämpfen. Ups, sie war eine Königin. Und wir haben auch eine Königswürde, weil wir nämlich zum König aller Könige gehören. Wir sind Königstöchter. Gott hat uns in seine königliche Familie hineinadoptiert und wir sind Königstöchter. Wir sind auch Privilegierte. Wenn du dich von ganzem Herzen für Jesus entschieden hast, dann hast du auch eine Königswürde. Wir sind die Töchter des allerhöchsten Königs. Das ist unsere Identität, die uns niemand nehmen kann, wenn wir wiedergeboren sind. Und als Gottes erlöstes Volk sind wir zur Mitgliedschaft der königlichen Familie des Himmels erhöht worden. Wie bei Esther haben auch wir aufgrund dieses Vorrechts Verantwortung. Es ist wichtig, dass wir unsere eigenen selbstsüchtigen Pläne aufgeben, um Gott und unseren Mitmenschen zu dienen. Wir gehören zur königlichen Garde und unser Auftrag ist es, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. In Markus 8, 34 bis 35 steht: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Und wir sind aufgerufen, im Kampf des Glaubens auf Jesus zu schauen. Und da lese ich nochmal Hebräer 12, 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und ich habe mich an einen Traum erinnert. Also, wenn Gott einem einen Traum gibt, dann erinnert man sich an diesen Traum. Also vielleicht kennt ihr das, man träumt und dann wacht man auf und kann sich nicht mehr erinnern. Aber wenn ein Traum von Gott kommt, dann erinnert man sich an diesen Traum und dann weiß man auch, dass der von Gott ist. Und da war ich noch gar nicht verheiratet. Da war ich auch gerade irgendwie in so einer Phase, in der ich Angst hatte. Und da habe ich geträumt, dass ich auf so einem ganz schmalen Weg gegangen bin. Und ganz am Ende stand Jesus mit weit ausgebreiteten Armen. Und rechts und links waren Gitterstäbe. Und dahinter waren Dämonen, die immer versucht haben, so nach mir zu greifen. Die konnten mir aber nichts anhaben, weil ich auf diesem schmalen Weg war und weil sie von den Gitterstäben gehalten wurden. Und Jesus hat mir da gesagt: Solange du auf meinem schmalen Weg unterwegs bist und mich im Fokus hast, kann dir nichts passieren, nichts. Und ja, es ist so wichtig, auf dem schmalen Weg zu bleiben und Jesus nicht aus den Augen zu verlieren. Und es hatte einen Grund, warum die Königin Esther in dieser Zeit an diesem Ort gelebt hat. Gott wollte sie gebrauchen, um sein Volk zu retten. Deshalb ist sie Königin geworden. Das war sein Plan. Und das hat doch einen Grund, warum wir in dieser finsteren, bedrängten, bedrängenden Zeit leben. Jesus hat etwas vor mit uns. Er möchte uns gebrauchen. Wir sind berufen, aufzustehen und den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und wie Gott Esther in diese besondere Position gestellt hat, um für ihr Volk, das vom Teufel bedroht wurde, für Rettung zu kämpfen, so hast du auch eine besondere Rolle oder Position von Gott bekommen. Vielleicht als Mutter von Kindern, die von der Welt stark beeinflusst werden, die der Teufel wegreißen will oder vielleicht schon weggerissen hat. Dann steh auf, faste und bete für deine Kinder. Kämpfe für sie den guten Kampf des Glaubens. Vielleicht bist du eine Ehefrau. Und ich sag dir, unterschätze niemals die Gebete für deinen Mann. Es ist so wichtig, dass wir für unsere Männer beten, dass wir für sie eintreten. Vielleicht bist du eine Tochter, eine Schwester, Kollegin, Nachbarin, eine Kundin im Supermarkt, eine Patientin, eine Patentante, eine Freundin, eine Sportkameradin oder im Elternbeirat, in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer. Gott hat dir Menschen in dein Umfeld gestellt, die er erretten möchte, denen du Gottes Liebe zeigen sollst. Und tritt für sie ein und kämpfe für sie den guten Kampf des Glaubens, damit sie errettet werden oder damit sie im Glauben wachsen können. Und jetzt wird's praktisch. Jesus hat uns Werkzeuge und Waffen gegeben, mit denen wir den guten Kampf des Glaubens bestehen können. Wir brauchen diese Waffen, um in den Kampf ziehen zu können. Und in Epheser 6 wird die geistliche Waffenrüstung beschrieben, die Gott uns jeden Tag zur Verfügung stellt. Sie ist immer bereit, nur wir müssen sie auch anziehen. Sonst sind wir schutzlos im Kampf. Und da lese ich mal Epheser 6, 13 bis 18. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfall unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wendet euch vom Heiligen Geist geleitet immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Also, wir haben einmal den Gürtel der Wahrheit. Und Gottes Wahrheit soll eng bei uns sein. Jesus ist die Wahrheit in Person. Und sich mit ihm zu umgürten, ist das Beste. Er hält dich ganz nah an seiner Wahrheit. Gottes Wort ist die Wahrheit, die uns Orientierung gibt. Und im Psalm 119, 160 steht, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Alle Ordnungen deiner Gerechtigkeit wären ewiglich. Dann gibt es den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Nur durch Gottes Gnade wurde uns die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen. Niemand auf der ganzen Welt kann den Gerechtigkeitsstandards erfüllen. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Er war der einzig Gerechte, den Gott aufgenommen hat. Aber niemand ist ohne Sünde. Niemand ist gerecht. Nur das Blut Jesu macht uns rein. Keine Werke, kein Aktivismus, sondern allein unser Glaube macht uns gerecht vor Gott. Da steht in 2. Korinther 5, 21, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Unser Glaube macht uns gerecht. Dann gibt es die Schuhe des Evangeliums des Friedens. Schuhe Schuhe schützen unsere Füße vor Steinen, vor Verletzungen. Also wenn ich Schuhe anhab, dann muss ich nicht so auf den Weg achten, weil meine Füße geschützt sind. Also ich kann mich auf den Kampf konzentrieren. Und das Evangelium des Friedens schafft durch Jesus Frieden zwischen dem Sünder und Gott, dem Vater. Und unser Auftrag ist es, die Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Also, wir sollen die Erlösung durch Gnade verkündigen. Und mit diesen Schuhen, mit diesen geistlichen Schuhen, können wir zu anderen gehen und ihnen diese Freudenbotschaft, diese Friedensbotschaft bringen. Jesus nachzufolgen ist der Weg zu wahrem Frieden. Und indem wir diesen Weg gehen, treten wir gleichzeitig auf Schlangen und Skorpione. Und das ist ein Bild für den Feind. Aber nichts wird uns schaden, weil die Schuhe uns schützen auf dem Weg. Und dann gibt es noch das Schild des Glaubens. Man kennt ja von so einer Ritterrüstung, ne, so ein Schild. Wenn man das Schild hochhält, ne, also dann werden die Pfeile so abgewehrt, die der Feind schießt. Und der Teufel schießt kontinuierlich seine feurigen Pfeile auf uns. Pfeile der Angst, der Sorgen, der Zweifel. Doch der Teufel kann uns nur treffen, wenn wir unseren Schild des Glaubens senken oder wenn wir aufhören zu glauben, dass das, was passiert, uns zum Besten dient, sowohl uns als auch allen, die involviert sind. Das Schild des Glaubens beschützt unser geistliches Leben und wir sollen unsere Schilde gemeinsam benutzen. Uns gemeinsam gegenseitig schützen. Wir sollen uns gemeinsam gegenseitig im Glauben stärken. Einander erbauen, ermutigen, trösten und dienen und nicht gegeneinander streiten. Dann werden wir eine unaufhaltsame Kraft sein, die jeder Herausforderung gewachsen sein wird. Wenn wir Seite an Seite im geistlichen Kampf stehen. Es ist so wichtig, die Einheit zu wahren, weil wenn wir es nicht machen, dann findet der Teufel Schlupflöcher. Dann gibt es den Helm des Heils. Das ist jetzt hier so ein Bauarbeiterhelm. Ups, wenn ich den aufsetze, dann ist mein Kopf geschützt. Also wenn jetzt ein Stein irgendwie runterfällt, dann ist das nicht so schlimm, weil dieser Helm mich schützt. Und wenn ich den aufhab, und wenn ihr das jetzt geistlich betrachtet, es kommen Gedanken und die kreisen um meinen Kopf herum. Und wenn ich diesen Helm aufhabe, also wenn ich geschützt bin mit Jesus, ne, dann kommen diese Gedanken, klopfen an. Und ja, sie haben keine Macht, sie können nicht eindringen. Also dumm wäre es natürlich, wenn ich dann sage, hereinspaziert, kommt doch her, ihr blöden Gedanken. Also, im geistlichen Bereich geht es darum, dass wir mit dem Helm des Heils unsere Gedankenwelt schützen und alles Denken gefangen nehmen in dem Gehorsam gegen Christus. Und wenn Gedanken in dir hochkommen, die du lieber nicht zu Ende denken solltest und die dich nur runterziehen, dann setze einen biblischen Gedanken dagegen. In 2. Korinther 10, 4-5 steht, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Und als letzte Waffe steht hier das Schwert des Geistes. Gottes Wort und das Gebet sind unsere Angriffswaffe. Und Jesus war ja 40 Tage in der Wüste, bevor er hier auf der Erde gewirkt hat. Und er wurde vom Teufel versucht. Und Jesus hat dem Teufel immer wieder Bibelstellen entgegengesetzt. Und es ist so gut, wenn wir uns Strategien überlegen, wie wir im Kampf bestehen können. Bereite dich auf den Kampf vor. Trainiere, damit du auch im Ernstfall kämpfen kannst. Sei bereit. Und ich habe so für mich festgestellt, dass es auch eine Kampfwaffe ist, wenn ich Gottes Wort laut ausspreche, wenn ich die Bibel laut lese, wenn ich laut bete. dann ist es so, ja, dass ich wirklich in die sichtbare und unsichtbare Welt hineinrufe. Und ja, und wie ich schon gesagt habe, unsere Einheit ist sehr wichtig, weil Gottes Kraft darin liegt. Und wenn wir mit unseren Geschwistern zusammenstehen in Einheit und gemeinsam kämpfen, dann entwickelt sich eine Kraft, die ich alleine niemals hätte. Eine Armee ist doch viel stärker als ein einzelner Soldat. Und wir sind keine Einzelkämpfer. Wir können uns gegenseitig Bibelstellen nennen. Wir können gemeinsam das Schwert gegen die bösen Mächte erheben. Und was ich auch so irgendwann mal, weiß nicht, da ging mir so ein Licht auf, auch der Lobpreis ist eine Kampfwaffe. Im Lobpreis bilden wir Einheit im Geist, in der Melodie, im Ton. Und der gemeinsame Lobpreis verbindet uns. Und wenn ich in beängstigenden, bedrängten Situationen anfange, Gott zu loben und zu preisen, dann drückt das meinen Glauben an unseren großartigen, allmächtigen Gott aus, dem nichts unmöglich ist. Und der Lobpreis bildet die Speerspitze. Durch unseren Gesang können wir die Feinde besiegen, genauso wie Paulus und Silas im Gefängnis. Die waren gefangen, wurden gefoltert und sie haben Gott gelobt und gepriesen, obwohl die Umstände schrecklich waren. Aber durch ihren Lobpreis, ja, wurden die Gefängniszellen aufgetan. Und die Mauern haben, glaube ich, gewackelt. Also, wenn du durch geistlichen Lobpreis trainiert bist, dann kannst du an die geistliche Front gehen. Wir dürfen Gott loben, als hätten wir schon gewonnen, weil wir wissen, dass wir gewinnen werden. Und das ist auch etwas. Jesus hat am Kreuz gesiegt. Er hat den Tod überwunden. Jesus ist der Sieger. Und wenn du eine wiedergeborene Christin bist, dann lebt Jesus in dir. Das heißt, dieser Sieger lebt in dir. Und dann bist du eine Siegerin. Es geht gar nicht mehr anders. Wir siegen. Mit Jesus im Boot können wir niemals untergehen. Wenn Jesus in uns lebt, dann sind wir Sieger. Also, wenn der Feind kommt, dann antworte ihm mit Lobpreis. Und unsere Kämpfe werden dann gewonnen werden. Wenn du krank oder entmutigt bist, wenn du Angst hast, dann kann Lobpreis tatsächlich den Durchbruch schaffen. Bete. Schütze dein Herz vor Jesus aus, lies in der Bibel. In unserem Haus hängen Bibelverse, also Gottes Wort ist immer präsent. Und als ich so angefochten war vor dem Frauenfrühstück, da habe ich so ganz viele Bibelverse mir rausgesucht, die so in meine Situation hineingesprochen haben und die habe ich mir direkt so übers Bett gepinnt. Und ich habe die ganz oft gelesen und das war so gut. Also, es war so gut, dass diese Bibelverse dann in meine Situation hineingesprochen haben, dass sie mich ermutigt und getröstet haben. Und ich konnte sie immer wieder lesen, zum Teil auswendig lernen und mich dadurch auferbauen lassen. Und kämpfe mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Du bist eine Siegerin und keine Verliererin. Wir sind Überwinderin in allen Dingen. Du bist nie mehr eine Verliererin, sondern immer eine Siegerin in Jesus. Und diese Waffenrüstung, ne? Ganz kurz gefasst, das ist Jesus allein. Ganz kurz auf den Punkt gebracht, Jesus ist die Waffenrüstung. Und das ist unser Schutz. Wenn wir eng mit Jesus verbunden sind, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir die Beziehung zu ihm pflegen, wenn wir auf seinem engen Weg bleiben, wenn wir mit ihm zusammen im Boot sitzen, das ist unser Schutz. Und Gott hat uns alles gegeben, um den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und ihn gewinnen zu können. Es ist alles da. Es wird auch nichts mehr hinzugefügt werden. Aber wir müssen es in Anspruch nehmen und wir dürfen es in Anspruch nehmen. In Römer 8, 37 steht, dass wir mehr als Überwinder sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ich habe es vorhin schon mal gelesen, ich lese es nochmal. 1. Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist größer als der in der Welt ist. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Niemand. Niemand und nichts kann uns scheiden von Gottes Liebe. Jesus ist der Sieger und du bist eine Siegerin. Und mit dieser Gewissheit darfst du mutig und gut gerüstet in den Kampf ziehen. Und ich bete jetzt nochmal. Jesus, danke, dass du uns Königswürde verliehen hast, Herr. Danke, dass wir keine Opfer sind. Danke, dass wir keine Verlierer sind, sondern du hast den Sieg für uns auf Golgatha errungen. Und wir sind mit dir gemeinsam Siegerin. Und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die Waffenrüstung, die wir anziehen dürfen. Und Jesus, und wenn sich hier irgendjemand viele Schritte von dir entfernt hat, Herr, dann braucht es nur einen Schritt zu dir zurück, nur ein Gebet. Und ich bitte dich, dass du jetzt alle Herzen noch näher zu dir ziehst. Und danke, Jesus, dass wir sicher sind bei dir, dass uns das Böse nichts anhaben kann. Ich danke dir für deine Gnade und für deine Treue. Danke, dass du uns liebst wie niemand sonst auf der Welt. Und du liebst jede von uns so, als wäre sie die einzige überhaupt. Und ich danke dir, dass du so persönlich bist. Ich danke dir, dass du jeder helfen möchtest und in jede Situation hineinsprechen kannst. Ich danke dir, dass dir nichts unmöglich ist. Und ja, danke für dieses Vorrecht, dich kennen zu dürfen und mit dir leben zu dürfen. Danke, Jesus. Amen.